als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Er wird ein Zeichen sein, dieser Jesus. Man wird von ihm reden, von diesem Kind. Und das Evangelium endet unscheinbar. Sie gehen zurück nach Nazareth. Das Kind wächst heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit. Und 30 Jahre Schweigen, nur unterbrochen durch diese eine Szene der Wallfahrt nach Jerusalem mit dem 12-Jährigen, der verloren gegangen schien und der weise, schriftgelehrte Älteste im Tempel beeindruckt mit seinen Fragen. Das Evangelium beschreibt, was das Gesetz des Mose verlangt hat. Jeder Erstgeborene sollte dargebracht werden, Darbringung im Tempel, ausgelöst dann durch Turteltauben oder zwei junge Tauben in Erinnerung an den Exodus aus Ägypten, aus Dankbarkeit. Es ist ein Fest der Begegnung. Ich glaube, das können wir uns ja alle vorstellen. Ein zölibatärer Priester nicht so sehr, aber ich krieg's mit bei Taufen und in Familien, wenn ein Paar lange auf ein Kind wartet und sich plötzlich was tut. Wenn ältere Menschen sehnlichst auf das erste Enkelkind warten und dann ist das Kind plötzlich da und die Augen gehen auf und viele Erwartungen und Sehnsüchte und Wünsche sind schlagartig erfüllt. Von daher Simeon und Hanna, diese Prophetin, zwei alte, hochbetagte, greise Menschen, die sich im Tempel aufhalten. die viele gehen und kommen sahen, die ihr Erstgeborenes in den Tempel brachten, aber sie spüren, da ist etwas. Und Simeon kann eine Verbindung herstellen zu all den Prophezeiungen, die es gegeben hat. Und dann sagt er sich, und jetzt kann ich sterben. Und diese seine Worte, die sich hier im Lukas-Evangelium erhalten haben, sind eingegangen ins Nachtgebet der Kirche, das Nunc dimittis, nun lässt du Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Ein Heil, das für alle Völker da ist, nicht nur für eine kleine, exquisite Gruppe. Auch da hat die Kirche lange gebraucht, um das zu kapieren. Wir haben noch einmal unsere Bäume erleuchtet. Es brennen Kerzen. Licht tut einfach gut. Nicht nur, weil wir von draußen hereinkommen und es regnet und grauslich kalt ist. Licht wärmt. Licht tut uns gut. So wie wir im Advent Woche für Woche eine Kerze mehr anzünden, bis alles hell erstrahlt am Weihnachtsabend, so haben wir das heute noch einmal. Ich habe vor einigen Monaten mit einem Liturgiewissenschaftler gesprochen, warum denn das Konzil in der Liturgiereform die Weihnachtszeit so verkürzt hat, der Taufe Jesu. Früher ging es bis am 2. Februar und in vielen Kirchen, wie auch bei uns, halten wir diesen Brauch weiter, dass erst am Tag nach der Darstellung des Herrn die Krippe abgebaut wird und die Bäume, die Weihnachtsbäume entfernt werden. Es war eine komplizierte Geschichte, rückgängig zu machen, ist das wahrscheinlich im großen theologischen Sinn nicht. Aber wir werden heute noch einmal daran erinnert, dass das Licht, das mit dieser Geburt im Stall von Bethlehem verbunden ist, in die Welt hineinstrahlt. Wir werden daran erinnert, uns zu fragen, strahlt dieses Licht auch in mein Leben, in meinen Glauben hinein? Ja oder nein? In die Finsternisse, in mein Lebensschicksal, an den Ort, in die Umstände, in die mich das Leben oder in die ich mich selbst gestellt habe. Spüren das andere? Papst Franziskus klagt ja öfters über die Totengräbermine mancher Christen, denen man so gar nicht anmerkt, dass etwas anders sein könnte. Und wir verbinden das mit dieser Metapher, mit diesem Bild vom Licht. Es ist heute auch der von Papst Johannes Paul II. Eingeführte Tag des geweihten Lebens. Ordenschristen, Frauen und Männer, die mit ihrer Existenzweise als Christen versuchen, an dieses Licht zu erinnern. Nicht, weil sie Exoten wären oder Spinnerinnen und Spinner, weil sie sich auf Gelübde einlassen, Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam, sondern weil ihr Leben ein einziges Zeugnis für dieses Licht sein soll, geben soll. Und auch wenn die Zahlen abnehmen, es gibt immer noch und immer wieder Frauen und Männer, die sich darauf einlassen. Keine Exoten, aber auch keine Spezialisten. Aber sie gehen einen bestimmten Weg. Schätzen wir das auch. Beten wir darum, dass dieses Zeugnis, diese Existenzweise, christliche Existenz nicht versiegt, nicht aufhört. Eine Erinnerung auch, eine kleine Erinnerung, weil er ja hier geweiht wurde, 1937 im Frühsommer, Alfred Delp. Hinter ihm kniete Alois Grillmeier, der spätere Kardinal. Alfred Delp, der bei den Stimmen der Zeit gearbeitet hat, verhaftet wurde, zuerst in München, dann in Berlin, Gefängnisse durchwandert hat, gehofft hat, dass er auch nach der Verurteilung zum Tod davonkommen könnte, weil die Russen auf Berlin vorgerückt sind, aber nein, Das Todesurteil wurde am 2. Februar vollstreckt, 1945, 3-4 Monate vor Kriegsende. Ob wir heute in dieser Zeit Zeugnis geben vom Licht, darauf kommt es an. Und dafür müssen wir nicht Ordenschristen oder nicht geweiht sein, sondern einfach es ernst meinen und ernst machen mit unserer Taufe. Und dann werden wir für manche zur Frage, dann werden wir für manche vielleicht auch zum Widerspruch, so wie Jesus, ein Zeichen, dem widersprochen wird. Aber jeder und jede, die nachdenklich wird, weil es diese Existenzweise gibt, hat schon etwas gelernt. Licht geben wir im Raum, in unserem Leben, in unserem Alltag.